Hallo, du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.
Hola a todos, bienvenidos una vez más en Radio La Vida, en nuestro siguiente programa alemán Radio Wunderbar. Willkommen zusammen bei Radio La Vida, bei unserem nächsten deutschen Programm Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Una vez más estamos aquí para ofreceros nuestro divertido programa alemán, donde los alumnos de traducción, interpretación y de relaciones internacionales comparten su experiencia de aprendizaje de alemán, hacen entrevistas, cuentan sus experiencias en Alemania durante los estudios y muchos más interesantes contenidos culturales e históricos relacionados con alemán vamos a ofreceros. ¿Qué os parece?
¡Oh, mango!
Hier sind wir wieder mit unserem lustigen Radioprogramm auf Deutsch, wo unsere Studenten des Studienganges Übersetzen und Dolmetschen und internationalen Beziehungen und Übersetzen über ihre Erfahrungen mit Deutsch sprechen, Interviews durchführen und über ihre Abenteuer in Deutschland und im Studium erzählen. Es gibt natürlich noch mehr Inhalte an kulturellen und geschichtlichen Tatsachen. Y estamos con vosotros, vuestras docentes. Wir sind mit euch, eure Dozentinnen. Natürlich ich, Olga Kurineva, und
Christiane Limbach,
Alice Stender,
Marieke Gohr.
Hola a todos. Ahora escuchamos la aportación de la asignatura Interpretación Bilateral con Lengua C Alemán. Es verdad que el tema quizás no se espera en la época del año que tenemos, pero María Ponce nos da unos consejos de viaje muy buenos. Nos hablará de los mercadillos de Navidad en Colonia. Por cierto, yo soy de esa ciudad y al escucharle a María casi podía ver y escuchar los mercadillos navideños de ahí. Esperemos que disfrutéis mucho. ¡Hallo zusammen! Jetzt kommt noch ein Beitrag aus dem Fach Bilaterales Dolmetschen mit C-Sprache Deutsch. Auch wenn man dieses Thema vielleicht nicht in der aktuellen Jahreszeit erwartet, erfahrt ihr von Maria Ponce doch gute Tipps und könnt vielleicht einmal eine Reise dorthin planen. Es geht um die Weihnachtsmärkte in Köln. Köln ist übrigens meine Heimatstadt und ich konnte beim Zuhören die schönen Weihnachtsmärkte förmlich vor mir sehen und sogar riechen. Viel Spaß wünschen wir euch!
Guten Tag, mein Name ist Maria Ponce und heute werde ich über die Weihnachtsmärkte in Köln sprechen. Wenn ihr schon die Möglichkeit hattet, sie zu besuchen, hattet ihr viel Glück. Wenn das nicht der Fall ist, ist das kein Problem, weil ich euch jetzt die Weihnachtsmärkte dort so gut wie möglich erklären möchte. Weihnachtsmärkte werden im Advent in ganz Deutschland veranstaltet. Normalerweise findet ihr sie auf Plätzen oder in Straßen mit historischer und publikumswirksamer Kulisse. Sie bestehen aus vielen Verkaufsständen, die wunderschön dekoriert sind, wo man typische Weihnachtsgerichte, Getränke und Dekorationen kaufen kann. Das berühmteste Getränk ist Glühwein, ein alkoholhaltiges Heißgetränk, das normalerweise zur Weihnachtszeit getrunken wird. Es kann einem ein bisschen komisch vorkommen, dass dieser Wein heiß getrunken wird. Ich kann euch aber versichern, dass es einem Versuch wert ist, Glühwein zu probieren. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass er mir so gut gefallen hat, dass ich noch Fläschchen mit Glühwein, das ich in Deutschland gekauft habe, in meiner Küche in Spanien habe. Ich hebe es für besondere Momente auf. Aber man kann Glühwein hier in Spanien auch selber machen und inzwischen sogar zur Weihnachtszeit bei Lidl oder Aldi finden. In Köln gibt es viele Weihnachtsmärkte mit unterschiedlichen Themen, sodass jeder den finden kann, der ihm am besten entspricht. Am bekanntesten ist wohl der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, der sich direkt vor der Kathedrale befindet. Da haben die Verkaufsstände ein charakteristisches rotes Dach. Aber das auffälligste Merkmal ist der hoch emporragende Weihnachtsbaum in der Mitte des Platzes, der über 25 Meter hoch ist.
Wow.
Ein weiteres Beispiel ist der Markt der Engel auf dem Neumarkt, welches mein persönlicher Favorit ist. Ein Markt, der von der Farbe Weiß dominiert wird und komplett voller Sternlaternen aus Papier ist. Ich könnte die Tränen nicht zurückhalten, als ich hereinkam.
Oh.
Ihr müsst ihn euch unbedingt einmal ansehen, wenn ihr könnt. Ein weiterer sehr typischer Markt ist Heinzels Wintermärchen in der Kölner Altstadt. Es ist wundervoll, wie auch all die anderen. Aber was ihn besonders macht, ist die große Eiswand, auf der ihr Schlittschuh laufen könnt, während ihr die Dekoration, die Musik und eine Tasse Glühwein genießt. Ich kann es euch nur empfehlen. Alles in allem scheint mir der Besuch der deutschen Weihnachtsmärkte ein wunderbares, weihnachtliches und unvergleichliches Erlebnis, das einem hilft, sich mehr in die deutsche Kultur zu integrieren. Für mich persönlich war es eines der schönsten Dinge, die ich je gesehen habe. Und ich empfehle euch allen sehr, sie zu besuchen, wenn ihr könnt.
Yeah!
Danke.
Los estudiantes de la asignatura Introducción a la práctica de la traducción Paula Carrasco, Rómulo León y Adrián Rodríguez nos han preparado algo muy especial y muy español, y es que nos van a hablar de flamenco. Die Studierenden, Paula Carrasco, Rómulo León und Adrián Rodríguez, haben etwas ganz Besonderes für uns vorbereitet und sie werden heute mit uns über Flamenco sprechen. Wir hoffen, es gefällt euch.
Campanita, tamborile, me están llamando. Campanita, tamborile, me están llamando. Y el olor de los carriles y el calorcito de mayo. ¡Ay, olé! Yo estoy lejos y muy lejos de aquel rocío, pero me queda el recuerdo de soñar lo que viví. ¡Ay, olé! La de la cara morena, la que quise desde niña, ya la que conté mi pena, me está llamando y llamando pa' que me vaya a su vera.
El flamenco es un género musical propio de Andalucía y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Los diferentes palos del flamenco surgen del intercambio cultural y musical entre artistas españoles e hispanoamericanos. Der Flamenco ist ein typisches andalusisches Musikgenre und wurde 2010 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Die verschiedenen Formen des Flamenco nennt man Palos. Sie entstehen aus dem kulturellen und musikalischen Austausch zwischen spanischen und lateinamerikanischen Künstlern.
Esta unión cultural se puede apreciar en las colombianas, un palo del flamenco de procedencia hispanoamericana y con influencia española, o en el cajón, instrumento peruano introducido en el flamenco en el siglo pasado por el famoso guitarrista Paco de Lucía. Diese kulturelle Vereinigung ist sichtbar in den colombianas, einem flamenco palo von hispanoamericanischer Herkunft mit spanischen Einfluss, oder im cajón, einem peruanischen Instrument, dann im letzten Jahrhundert von dem berühmten Gitarristen Paco de Lucía in dem Flamenco eingefügt wurde. Der Cajón sieht wie ein normales Holzkasten aus und man spielt Percussion damit.
Como podéis ver, el flamenco no tiene fronteras y goza de prestigio a nivel mundial. Es por ello que en países como Alemania se imparten clases de baile y cante flamenco en todas las grandes ciudades. Además, se celebran numerosos festivales en los que este género musical es protagonista, como el Festival Flamenco de Berlín o el de Würzburgo. Wie Sie sehen, kennt der Flamenco keine Grenzen und verfügt über weltweites Ansehen. Deshalb wird in Ländern wie Deutschland Flamenco-Tanz- und Gesangsunterricht in allen großen Städten erteilt. Darüber hinaus finden zahlreiche Festivals statt, bei denen dieses Musikgenre Hauptdarsteller ist, wie zum Beispiel das Berliner oder das Würzburger Flamenco-Festival.
En cuanto al cante que se escuchó al inicio de nuestra intervención, se trata de uno de los palos del flamenco más famosos, las sevillanas. Aunque su temática es variada, gran parte de las sevillanas está enfocada en la Feria de Sevilla y en la romería de la Virgen del Rocío, a la cual está dedicada esta sevillana. Das den Gesang betrifft, den Mann am Anfang unseren Ausführungen gehört hat, ist es eine der berühmtesten Flamenco-Palos, die Sevillanas. Obwohl die Thematik vielfältig ist, handelt die meisten der Sevillanas von der Feria de Sevilla, also dem berühmten Volksfest, welches im April in Sevilla stattfindet, und der Wallfahrt der Virgen del Rocío, der diese Sevillana gewidmet ist.
Ale, ale, ale.
Para que nuestros oyentes germanoparlantes entiendan la letra de la Sevillana, la hemos traducido al alemán. A continuación, nos delitará la cantaora Paula Carrasco. Damit unsere deutschsprachigen Zuhörer den Text verstehen können, haben wir ihn ins Deutsche übersetzt. Anschließend wird uns wieder die Flamenco-Sängerin auf Spanisch Cantaora Paula Carrasco mit ihrer Stimme erfreuen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt machen wir weiter mit ein paar Landeskundeinformationen. Wir hören drei Beiträge von Studierenden des Kurses Kultur und Gesellschaft C2. Ahora seguimos con la cultura alemana. Escucharemos tres audios de los alumnos de la asignatura Cultura y Sociedades de la Lengua C2. Wir fangen an mit Alicia, Ines, Kati und Pablo, die euch etwas über die deutsche Literatur erzählen. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast Deutsche Literatur in 5 Minuten. Bei mir im Studio sind wie immer Alicia, Catherine und Ines. Heute geht es um das Thema Einfluss der deutschen Dichter bis heute. Ines, was hast du für uns als erstes?
Hallo Pablo, ich werde über einen der bekanntesten und sogar internationalen Schriftsteller sprechen.
Ich bin sicher, dass die Hörerschaft von ihm gehört hat. Wenn ich sage, die Leiden des jungen Werte, haben Sie eine Idee, über wen ich spreche?
Das ist wirklich einfach. Über Goethe, oder?
Goldrichtig. Johann Wolfgang von Goethe war gilt als die größte deutsche Literaturfigur der Neuzeit. Wussten Sie, dass sein Nachname dem Goethe-Institut seinen Namen gibt, das für die weltweite Verbreitung der deutschen Sprache und Kultur zuständig ist und dem Cervantes-Institut oder Cambridge anspricht?
Tatsächlich lernen sowohl ihn viele Studenten der Schule als auch viele Menschen, wenn sie Freizeit haben. Ich habe persönlich Literatur studiert und er war wirklich eine Hauptfigur, als ich meine Bachelorarbeit präsentiert habe.
Genau, er war eine sehr interessante Person. Seine Arbeiten, die Genres wie Prosa, Lyrik, Drama und sogar kontroverse wissenschaftliche Abhandlungen umfassen, haben wichtige spätere Schriftsteller, Komponisten, Denker und Künstler tief geprägt. Und sind in der späteren deutschen Philosophie von unschätzbarem Wert und eine ständige Inspirationsquelle für alle Arten von Arbeiten.
Sehr schön, Ines. Aber Gatti, über wen willst du heute sprechen?
Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewittchen oder Dornröschen. Wir alle kennen diese Märchen und sie lebten schon mit uns, bevor die Grimm-Brüder sie vor 2 Jahrhunderten gesammelt haben.
Ich glaube, dass es mehr als 200 Geschichten sind, oder?
Total richtig. Jakob und Wilhelm Grimm sammelten im Laufe der Jahre mehr als 200 Volksmärchen, Geschichten und Fabeln aus Asien und Europa sowie traditionelle französische und deutsche Legende. Anfangs waren sie für ein erwachsenes Publikum gedacht und hatten gewalttätige Details, aber später adaptierten sie die Geschichten für Kinder und beschlossen, die Geschichten weniger grausam zu gestalten.
Man kann sich natürlich nicht vorstellen, dass ein Kind liest, wie Aschenputtel die Schwestern sich die Finger schneiden, damit das schon passt.
Ja, du hast ja recht. Auf jeden Fall haben diese Geschichten bis heute einen wichtigen Einfluss auf die westliche Kinderliteratur so sehr, dass es zu einem der am meisten bearbeiteten und übersetzten deutschen Bücher aller Zeiten geworden ist.
Was für einen Erfolg! Und jetzt bringt Alicia uns eine Überraschung über einen österreichischen Schriftsteller.
Der Dichter, ich stelle heute vor, ist zwar nicht deutsch, aber er repräsentiert auch einen wichtigen Teil der deutschsprachigen Literatur. 1881, Stefan Zweig kommt in Österreich auf die Welt und er repräsentiert die europäische Tragödie des 20. Jahrhunderts. In Österreich-Ungarn-Reich lebten auch zahlreiche Kulturen und Sprachen, aber Deutsch war die Hauptsprache des Gebiets. Deutsch verbundeten das Volk gemeinsam. In seinem Buch Die Welt von gestern beschreibt er den Alltag in dieser Zeit.
Er hatte aber ein tragisches Ende, oder?
Genau, er war jüdisch und Stefan Zweig seit 1930 unter dem folgenden Aufstieg der Nazis leidet. Seine Bücher wurden von den Nazis verbrannt. Die glaubten, dass eine Jude nur degenerierte Literatur schreiben könnte. Deshalb musste er von Wien fliehen, als seine Heimat den Aufstieg Hitlers unterstützen. Er reiste nach Brasilien. Als er unsicher über die Gewinner des Krieges war, traf er eine Entscheidung. 1942 nimmt er sich tragisch das Leben.
Oh mein Gott!
Wow, ihr habt eigentlich mehr Erkenntnisse über Literatur als ich. Diese Geschichten haben sicher eine wichtige Rolle entweder kulturell oder wegen des laufenden Lebens von vielen Menschen gespielt. Wir müssen ehrlich sagen, dass Deutschland ohne diese Personen definitiv keine so bedeutende Rolle mehr in der weltweiten Literatur gespielt hätte. Also würde ich gerne weitermachen, aber wir haben schon keine Zeit. Ich danke euch drei für das Gespräch und wir sehen uns nächste Woche.
Super, vielen Dank für die Infos, ihr vier. Und jetzt, passend zum Internationalen Frauentag in diesem Monat, ein Beitrag von Miguel, Laura und Lydia, die über Frauen in der deutschen Literatur und Musik berichten. Genial. Muchas gracias por la información. Y ahora, en ocasión del 8M, una contribución sobre las mujeres en la literatura y la música en Alemania y Austria.
Wenn Sie an Komponisten und Musiker denken, wen nennen Sie dann? Jeder wird an Mozart oder Schubert denken, richtig? Obwohl Frauen als Musikerinnen und Komponistinnen auch schon früh in der Geschichte eine Rolle gespielt haben, wurden sie kaum beachtet. Wenn die Welt gerecht gegenüber Frauen wäre, würden wir nicht nur Mozart kennen, sondern auch seine Schwester. Mariana Mozart war eine großartige Musikerin. Die Sache ist, dass sie nicht die Gelegenheit hatte, davon zu leben. Obwohl man glaubt, dass keines von Marianas Werken erhalten geblieben ist, war Mariana, laut dem Forscher Martin Jarvis, eine der drei Personen, die das Nannennotizbuch geschrieben haben. Ein Notizbuch mit Musikstücken, mit denen Mozart Klavier spielen lernte.
Es gab jedoch auch Frauen, die in der Welt der Musik triumphierten, wie Clara Schumann, eine deutsche Pianistin, Komponistin und Klavierlehrerin des 19. Jahrhunderts. Clara begann im Alter von 9 Jahren zu komponieren, als sie ihr Debüt im wichtigsten Konzertsaal Leipzigs gab. Schon in jungen Jahren tourte sie durch Europa. Sie hat zahlreiche Werke für Soloklavier, Lieder für Gesang und Klavier, Kammer- und Orchestermusik komponiert. Ihr Ruf und ihre Erfahrung auf der Bühne beeinflussten die Musik des 19. Jahrhunderts. Sie war eine der ersten Pianistinnen, die Werke ohne Partitur spielte.
Im Fall der Literatur ist es nicht anders, da nur männliche Autoren bekannt sind. Und deshalb möchten wir über Nelly Sachs sprechen. Sie war eine deutsche Dichterin jüdischer Herkunft, die wegen des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz ins Exil ging. Nelly studierte Musik und Tanz und sie begann schon früh Gedichte zu schreiben, obwohl ihre Karriere als Dichterin nach ihrem Exil begann. In der Schweiz interessierte sie sich für die schwedischen Dichter und die Übersetzung von ihren Gedichten ins Deutsche. Sie hat über das schreckliche Leben der Juden geschrieben, die Opfer des Holocaust waren. 1966 gewann sie den Nobelpreis für Literatur, den sie mit Samuel Agnon teilte. Einige Titel ihres Hauptwerks sind In den Wohnungen des Todes, Sternverdunkelung und Flucht und Verwandlung.
In der Musik der Gegenwart finden Komponistinnen bereits mehr Aufmerksamkeit. Und heutzutage gibt es viele Veranstaltungen ausschließlich für Frauen. Die Tatsache, dass es solche Veranstaltungen geben muss, um Frauen zu unterstützen, zeigt jedoch, dass es in der Musik immer noch großen Bedarf für die Förderung der Gleichberechtigung gibt.
In der Literatur sind die großen Autoren der deutschen Literatur immer noch Männer, obwohl die Rolle der Frau heute nicht so unsichtbar ist. Und solange sich dies nicht ändert, wird keine Gleichstellung existieren. Wenn Sie jetzt an Musikerinnen und Komponistinnen denken, an wen denken Sie dann?
Sehr interessant, findet ihr nicht? Unser letzter Beitrag aus der Landeskunde-Ecke beschäftigt sich heute mit einem christlichen Fest, das besonders in Sevilla groß gefeiert wird, aber auch in Deutschland sehr wichtig ist. Carlos, Paula und Josué erzählen euch von den deutschen Traditionen zu Ostern. Nuestra última aportación del curso Cultura y Sociedades trata de una festividad cristiana cuya celebración es de interés turístico internacional en Sevilla, pero que también es muy importante en Alemania. Escuchad ahora informaciones sobre algunas tradiciones alemanas en Semana Santa. Und wir von Radio Wunderbar wünschen euch natürlich auch schon mal schöne Ostern.
Hallo, ich heiße alle herzlich willkommen zu diesem Podcast Radio Wundenberg.
Wir sind Paula, Carlos und Josué.
Und heute sprechen wir über Feste, Feiertage und Religion, speziell über Ostern.
Der Frühling ist nah. Das heißt, Osten ist es auch.
Paula?
Was ist los?
Was ist das?
Ostenmusik?
Nein, nein, dieses Fest wird in Deutschland anders gefeiert als in Spanien.
Genau, also finden wir es sehr interessant, darüber heute zu sprechen.
Aber es gibt etwas sehr wichtig, das beide Länder gemeinsam haben. Man feiert dieses Fest mit seinen Familien. Für Kinder ist es eine Feier so besonders wie das Weihnachten. Während die Erwachsenen dieses Fest als Übergang von Winter zum guten Wetter erleben, ist es auch eine Zeit des Feierns für sie.
In Deutschland gibt es viele Brauche, die wir in Spanien nicht haben. Deshalb stellen wir Ihnen jetzt die gute Sesten vor.
Genau.
Die erste Tradition, Osterhase. Der Osterhase ist ein beliebtes Symbol zu Osten, bei dem vor allem Kinder Osterreier färben, verstecken und suchen. Der Osterhase ist demnach der zuständige Eierbringer und Verstecker. Es ist eine der wichtigsten Traditionen, weil sie seit dem 17. Jahrhundert in Deutschland bekannt ist. Die Osterreier repräsentieren die Fruchtbarkeit. Es gibt eine Legende, in der germanische Frühling Göttin Ostara diesem Fest seinen Namen gab. Deshalb waren diese Feiertage immer eine Tradition, um die Ankunft des Frühlings zu feiern. Außerdem wird in den christlichen Kirchen die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert.
Wir können die Osterfeuer auch finden. In einigen Städten in Norddeutschland werden große Langfeuer entzündet, um den Beginn des Frühlings zu markieren. Die Gründe sind, wo sie Geister vertreiben und den Frühling begrüßen, wie an den meisten deutschen Osterfeiertagen. In diesem Ritus werden es Bäume den vergangenen Weihnachtsfestes verbrannt, die speziell für dieses Datum aufbewahrt werden.
Und der Osterbaum auch. Vor Gründonnerstag bemalen die deutsche Eier und während der Woche hängen sie an den Zweigen der Bäume. Diese Tradition ist alt und früher wären nur die Straßenbäume geschmückt. Heute schmücken die Menschen ihre Häuser mit kleinen Buschen oder mit Zweigen in eine Vase und sie hängen da die bemalten Eier daran.
Wirklich?
Ja.
Die folgenden Osterbrunnen. Am Ostersamstag stellen die Deutschen in der öffentlichen Brunnen bunten Eier, um den Ostersonntag zu begrüßen. Diese Tradition hat zwei Bedeutungen. Einerseits für die Reinheit und das Leben nach Herbst und Winter das Wasser bringt. Und andererseits kündigt sie die Ankunft des Frühlings und das Schmelzen des Schnees in den Bergen an.
Ah! Während dieses Zeitraums werden verschiedene Feste in einigen der Dörfer in Deutschland abgehalten. In Lütke, im Kreis Lippe, machen sie einen Osterradlauf. Diese Tradition besteht darin, 6 Räder aus Holz und Stroh anzuzünden und sie die Hügel hinunterrollen zu lassen. Dieses alte Fest, das ist aus dem 8. Jahrhundert stammt, symbolisiert den Sieg der Sonne über den Winter.
Ich erinnere mich an einem anderen Festspiel. Dieses Fest ist im Kloster Corinth, ganz in der Nähe der deutschen Hauptstadt, wo der Karfreitag auf eine ganz besondere Weise gefeiert wird. Während der Feier des Osterkreuzganges gedenken sie des Todes Christi mit einer Passionsparade über die Ereignisse aus dem Leben von Jesus Christus, sowie Paraden von Rittern in mittelalterlichen Kostümen.
Ist das alles?
Ja.
Also, wir hoffen, dass Sie diesen Podcast sehr toll gefunden haben.
Und auch, dass Sie neue Dinge gelernt haben.
Tschüss. Tschüss.
Dankeschön.
Dankeschön.
Sag, bist du bereit, dich mit aller Kraft zu wehren? viele Kämpfe zu bestehen. Du hast Mut genug, willst du unseren langen, schweren Weg gemeinsam mit uns gehen.
Im März feiern wir den Internationalen Frauentag. Nun sprechen wir heute über bekannte deutsche politisch aktive Frauen, die immer in unserem Gedächtnis bleiben.
Heute mit uns Rosa Luxemburg und Clara Zetkin.
Hallo Clara, wie geht es dir?
Hallo Rosa, es geht. Und dir?
Mir geht es gut, aber ich mache mir Sorgen wegen dem Internationalen Frauentag, weil dieses Jahr wegen der Covid viele Frauen mitmachen können.
Das stimmt. Aber sie können auch von zu Hause aus demonstrieren. Das Wichtigste ist die Einstellung. Im Laufe der Zeit hat sich im Feminismus und bei den Frauenrechten viel gemacht und demonstrieren ist kein Verbrechen mehr.
Du hast recht, Clara. Die Frauen dieser Zeit sind sehr glücklich. Viele Frauen, darunter auch ich, auch mich, hat das Leben gekostet, zu Demonstrationen zu gehen und vor unsere Rechte anzutreffen.
Natürlich. Und die Rolle der Frau in der Arbeitswelt und im familiären Bereich hat sich sehr verändert. Rosa, du weißt es genau. Du warst eine der ersten Frauen, die an der Politik teilnehmen und viele Männer, die mit dir gearbeitet haben, haben sich über dich lustig gemacht.
Naja, und ich war nicht die letzte Frau, die auf der Arbeit mit den sexistischen Witzen von Männern oder sogar von anderen Frauen zu tun hatte. Viele aktuelle Politikerinnen, wie Margaret Thatcher, haben ebenfalls diese Witzen auch aushalten. Und viele Männer haben gesagt, dass sich Frauen nicht an der Politik beteiligen sollen, sondern sollen zu Hause bleiben und vor die Familie sorgen.
Ja, aber dank uns und all den anderen Frauen, die dafür gekämpft haben, sind die Frauen in die politische Welt gekommen. Wie Angela Merkel und niemand hat sie untergeschätzt, weil sie eine Frau ist. Gemäß den Daten haben die Präsidentinnen auch die Pandemie bewältigt. Die Sexisten haben geschwiegen.
Was haben wir in dieses Jahrtausend mitgebracht? Unser Kampf, unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Gleichheit, nach Frieden. Wann ist dieser Kampf leere Redekunst geworden? Ein Zähler auf den Tisch in Austausch vor Schweigen.
Der Kampf gegen autoritäre Macht ist immer mühsam und hart. Das wissen wir beide. Ich müsste aus unserem Land auswandern und ich habe immer für unsere Frauen und die Arbeiter gekämpft. Und dabei hast du auch dein Leben verloren. Unser Kampf war nicht umsonst. Das Leben ist heute viel besser. Das Wahlrecht ist frei und die Arbeitsrechte sind eine Realität.
Denk an die Arbeiterinnen, die in diesem Gebäude in New York starben. Wir können sagen, dass das in unserer Welt heutzutage nicht mehr passiert, Clara. In der Welt, die wir von unseren Augen sehen, verbirgt sich die Ungerechtigkeit immer noch in den Kellern und ist in so vielen Ländern der Welt verbreitet.
Du hast recht, Rosa. Es wird immer einen Bismarck geben, den man zurückhalten kann. Es wird immer eine Wehrwälte geben, der die Schlüssel eine Tür aufbewahrt, die, wenn sie verlassen ist, zum Tod führt. Solange es Leben und misshandelte Frauen gibt, wird es Kampf geben.
Hallo, wir sind Maria und Irene und wir werden Ihnen von wichtigen deutschsprachigen Frauen erzählen.
Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein.
Als erstes wird uns Irene erzählen, wer Alice Schwarzer war.
Als Tochter einer alleinerziehenden Mutter wurde sie während des Zweiten Weltkriegs von ihren Großeltern versorgt. Während ihr Großvater sich um sie kümmerte, war ihre Großmutter eine große politische Aktivistin, sagt sie. Dies prägte ihre Kindheit. Sie studierte in Frankreich und arbeitete als Journalistin in Düsseldorf. Später beteiligte sie sich an der feministischen Bewegung in Paris und erschloss sich 1971 dem Manifest der 343 an.
Aha.
Eine Kampagne für die Legalisierung der Abtreibung in Frankreich.
Und wofür hat diese Frau gekämpft?
Sie kämpfte gegen die Abtreibung in Deutschland mit dem Schrei "Wir haben abgetrieben". Sie veröffentlichte auch ein Buch zu diesem Thema. In 1977 gründete sie die feministische Zeitschrift Emma, die sie seither herausgibt. Sie prangerte die Degradierung von Frauen zu bloßen Sexualobjekten, weibliche Genitalverstümmelung und Pornografie als Verletzung der Würde der Frau an und setzte sich vor die Legalisierung der Prostitution ein.
Ah, sehr interessant. Jetzt werde ich Ihnen von Käthe Kollwitz erzählen. Ihre Erziehung und Kunst wurden stark von ihrem Großvater in Bezug auf die Religion und von ihrem Vater in Bezug auf den Sozialismus beeinflusst. Kollwitz verbrachte seine Kindheit in Preußen. Als Kollwitz' Vater ihr Talente bemerkte, nahm er sie im Alter von 12 Jahren zum Zeichenunterricht. Mit 16 begann sie, Bilder von Arbeitern, Matrosen und Bauern zu zeichnen, die sie in den Büros ihren Vater sah.
Was hat sie dann gemacht?
Um ihr Studium fortzusetzen, schrieb sie Kollwitz an eine Kunstschule für Frauen in Berlin ein. Dort studierte sie bei Karl Stauffer-Bern, einem Freund des Künstlers Max Klinger, den sie ebenfalls kennenlernen durfte.
Gut. Jetzt werde ich Ihnen von einer Österreicherin erzählen, Margarete Skodlihotzky. Sie wurde in 1897 geboren und ist als erste österreichische Architektin bekannt. Sie war sehr wichtig für die Gestaltung von modernen Wohnungen, die sie an die Bedürfnisse von Frauen anpassen wollte. Sie reiste mit ihrem Mann in viele Länder, hielt Vorträge und stellte ihre Ideen vor. Sie kämpfte immer für die Verbesserung der Lebensqualität und der Rechte von Frauen. In der Türkei schloss sie sich dem österreichischen Widerstand an und reiste heimlich in ihr Land, wurde entdeckt und zum Tode verurteilt. Letztendlich wurde ihre Strafe auf 15 Jahre Gefängnis reduziert.
Oh mein Gott.
Sie war wie zur Befreiung wie in Sinjar 1944 inhaftiert.
Hat sie ein Vermächtnis hinterlassen?
Sie veröffentlichte ein Buch über ihre Kriegserlebnisse im Widerstand und in der Haft. Erinnerungen aus dem Widerstand von 1938 bis 1945. Sie gründete auch die Österreichische Demokratische Frauenunion, deren sie Präsidentin wurde.
Ich kenne auch eine sehr wichtige österreichische Frau, Hedy Lamarr. Sie war die erste Frau in der Geschichte, die nackt in einem Werbefilm auftrat und gleichzeitig eine der Erfinderinnen dessen, was wir heute als Wi-Fi-Technologie kennen. Sie lieferte wertvolle, vertrauliche Informationen für die Vereinigten Staaten im Kampf gegen Hitler während des Zweiten Weltkriegs.
Wow, das ist erstaunlich. Und wussten alle, dass sie sowohl eine Erfinderin als auch eine Schauspielerin war?
Aufgrund einer Verwechslung zwischen ihrem Mädchennamen, ihrem Künstlernamen und einem ihrer Ehenamen wussten viele nicht, dass sie eine Erfinderin und eine Schauspielerin war.
Das ist witzig. Nun, ich denke, wir haben heute eine Menge gelernt. Das ist alles. Vielen Dank.
Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein. Die Bombe, die kein Leben schont, Maschinen nur und Stahlbeton, hat uns zu einem Lied vereint. Das weiche Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Raketen stehen vor unserer Tür. Sie sollen zu unserem Schutz da sein. Auf solchen Schutz verzichten wir, das weiche Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Die Rüstung sitzt am Tisch der Welt mit Kindern, die vor Hunger schreien. Für Waffen fließt das große Geld, doch weiches Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Komm, feiern wir ein Friedensfest und zeigen, wie sich's leben lässt. Mensch, Menschen können Menschen sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Das weiche Wasser bricht den Stein.
Hola, aquí estamos otra vez. Con otra aportación muy interesante de la asignatura Interpretación Bilateral con Lengua C Alemán. Ahora nos cuenta Araceli Guanes González algo sobre accesibilidad y la ciudad Marburgo. Es muy interesante lo que nos cuenta ella ahora y quizás os habéis dado cuenta de algunas de las ofertas que ella menciona en otras ciudades. Esperemos que os guste lo que escuchamos a continuación. So, da sind wir wieder mit noch einem interessanten Beitrag aus dem Fach Bilaterales Dolmetschen mit C-Sprache Deutsch. Jetzt erzählt uns Araceli Guanes González etwas zum Thema Barrierefreiheit und die Stadt Marburg. Ein spannender Bericht. Und vielleicht habt ihr auch schon in anderen Städten barrierefreie Angebote entdeckt und wahrgenommen. Viel Spaß beim Zuhören!
Hallo an alle. Heute will ich über eine Stadt sprechen, mit der ich eine sehr enge Verbindung habe, weil ich dort meinen Erasmus-Aufenthalt gemacht habe. Und zwar Marburg. Viele Leute kennen diese Stadt nicht und deswegen will ich euch heute etwas über Marburg erzählen, besonders in Bezug auf Barrierefreiheit. Aber bevor wir uns mit dem Thema Barrierefreiheit in Marburg beschäftigen, erfahren ein bisschen mehr über Marburg. Marburg ist eine kleine deutsche Stadt, die zum Bundesland Hessen gehört. Sie liegt im Zentrum der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist circa eine Stunde mit dem Zug von Frankfurt entfernt und hat fast 80.000 Einwohner. Obwohl Marburg keine große Stadt ist, hat sie andere Städte nicht zu beneiden. Marburg ist eine Universitätsstadt. Das heißt, dass viele von ihren Einwohnern Studenten sind. An ihrer Universität, der Philipps-Universität Marburg, haben viele berühmte Persönlichkeiten studiert. Beispiele dafür sind Hannah Arendt, die Brüder Grimm oder der spanische Philosoph José Ortega y Gasset. Seit meiner Ankunft in Marburg sind mir viele Dinge an der Stadt aufgefallen. Erstens die Multikulturalität, die man an jeder Ecke der Stadt sehen kann. Zweitens die zahlreichen Veranstaltungen, die jede Woche organisiert werden. Drittens ihre atemberaubende Altstadt, eine der wenigen in Deutschland, die fast nicht von dem Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Und zu guter Letzt die Barrierefreiheit für Blinde und sehr behinderte Menschen. Unser Thema heute. Marburg ist das Zuhause einer großen Anzahl blinder und sehr behinderter Menschen. Tatsächlich ist für viele Marburgs Beiname die blinde Stadt. Deswegen spielt Barrierefreiheit eine sehr wichtige Rolle in der Stadt. Aber warum entscheiden sich so viele blinde und sehr behinderte Menschen für Marburg? Die Antwort auf diese Frage finden wir in der Vergangenheit. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen 3000 Soldaten in die Augenklinik der Universitätsstadt, der Stadt Marburg. Warum? Weil der Direktor der Marburger Universität Augenklinik Kurse für sie einrichtete. Das Ziel dieser Kurse war es, Kriegsblinde Zugang zu Hilfsmitteln und dem Erlernen von blinden Techniken zu ermöglichen. Ein paar Jahre später wurde der Blindenstudienanstalt Blister gegründet, ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung. Zu diesem Zentrum gehört die Karl-Strehl-Schule, wo man das Abitur machen kann. Als ich in Marburg war, hatte ich das Glück, diese Schule besichtigen zu können. Da konnte ich selbst sehen, wie das Erziehungssystem für blinde und sehbehinderte Menschen funktioniert, alle Projekte, die vom Blister durchgeführt werden, entdecken und mehr über die verschiedenen Dienstleistungen, die sie anbieten, erfahren. Zum Beispiel haben sie eine blinde Fußballmannschaft, einen barrierefreien Campus und eine Bibliothek mit einem großen Angebot an Audiobücher und Braillebücher. Aber diese Schule ist keine Ausnahme in Marburg. Die ganze Stadt zeigt, wie wichtig Barrierefreiheit ist. Überall in Marburg kann man auf der Straße Linien sehen. Sie sind ein Leitsystem, das die Orientierung blinder Menschen ermöglicht. Alle Ampeln der Stadt haben ein akustisches Signal. Es gibt sprechende Geldautomaten und sprechende Bushaltestellen, die mitteilen, wie lange man auf den nächsten Bus warten muss.
Sie befinden sich an der Haltestelle Gutenbergstraße Richtung Hauptbahnhof.
Brei-Etiketten findet man auch überall. An jedem Schnackautomat, in der Bibliothek, in Einkaufszentren, Toiletten und so weiter. Auch mein erster Kinobesuch zeigte mir, wie sehr sich Marburg für die Barrierefreiheit engagiert. Mit der App Greta kann man Audiodeskription und Untertitel einfach auf sein Handy bekommen, damit alle Menschen Kino erleben können. Audiodeskription ist auch im Theater verfügbar. Und natürlich dürfen wir auch nicht das Essen vergessen. Viele Restaurants engagieren sich sehr für Barrierefreiheit und verfügen über Speisekarten im Brei.
Mmm, wie lecker! Mmm, wie lecker!
Und alle Supermärkte haben Einkaufshelfer. Marburg macht allen seinen Einwohnern bewusst, dass jeder für die Barrierefreiheit der Stadt verantwortlich ist. Die Leute sind immer bereit, anderen zu helfen. Und das Wichtigste ist, dass sie wissen, wie sie es genau machen können. In Marburg sind blinde und sehr behinderte Menschen integriert und nicht ausgegrenzt. Also können wir von Marburg viel lernen. Ich bin der Meinung, dass wir durch die Sensibilisierung der Gesellschaft eine barrierefreie Welt erschaffen können. Manchmal ist es das einzige Problem, dass wir nicht daran gewöhnt sind und vergessen, dass es so viele verschiedene Realitäten wie Menschen auf der Welt gibt. Also ich hoffe, dass ihr jetzt sensibilisierter für das Thema Barrierefreiheit seid und dass ihr in der Zukunft Marburg besuchen werdet. Und bis hier das Thema von heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!
Hola a todos. Ahora vamos a escuchar a otra alumna de la asignatura Interpretación Bilateral con Lengua C Alemán. Hoy nos cuenta Raquel Pallarés sobre su estancia Erasmus en Würzburgo y por qué ese lugar ahora es uno de sus lugares favoritos. Quizás al escucharle os acordáis de vuestra propia estancia Erasmus o quizás aún no lo habéis hecho. Y ya podéis conocer la experiencia de una alumna que ha vuelto. Sea como sea, esperemos que disfrutéis mucho de lo que ella os cuenta ahora.
Hallo zusammen. Jetzt gibt es wieder einen Beitrag aus dem Fach Bilaterales Dolmetschen mit C-Sprache Deutsch. Heute erzählt uns Raquel Pallarés über ihren Erasmus-Aufenthalt in Würzburg und warum dieser Ort inzwischen einer ihrer Lieblingsorte geworden ist. Vielleicht erinnert ihr euch beim Zuhören auch an euren eigenen Erasmus-Aufenthalt. Oder ihr habt ihn noch vor euch und könnt schon mal von den Erfahrungen einer Rückkehrerin hören. Wie auch immer, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Guten Tag, ich heiße Raquel Pallarés und heute möchte ich über meine zweite Heimat in Deutschland sprechen. Das ist Würzburg, wo ich letztes Jahr meinen Erasmus-Aufenthalt gemacht habe. Würzburg ist eine kleine Studentenstadt in Bayern. Ich werde euch nun von einigen tollen Momenten während meines Erasmus-Aufenthalts dort erzählen. Ich kam im Oktober 2019 in Deutschland an. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass der Unterricht an der Universität dort so spät begann. Das Wintersemester fängt normalerweise in Deutschland im Oktober an. Als ich ankam, war ich allein in der Stadt mit Google Maps unterwegs, um zu meinen Studentenwohnheim zu gelangen. Ich hatte einen großen Koffer, einen kleinen Koffer und einen Rucksack dabei. Und obendrein regnete es und es donnerte. Mein Anfang war, wie ihr sehen könnt, ein kleines Desaster.
Oh mein Gott!
Und ich hatte nicht erwartet, dass Purzburg bald einer meiner Lieblingssorte sein würde. In den ersten Tagen hatte ich eine Menge Dokumente aufzufüllen und eine Menge Dinge zu tun. Auch begann ich Leute zu treffen, die genauso verwirrt waren wie ich. Nach und nach begann der Unterricht und ich lernte Freunde kennen, die heute wie Bruder und Schwester für mich sind. In diesem Jahr erinnere ich mich an das Lachen, die ungeplante Ausflüge und die lustigen Pläne, die wir geschmiedet haben. Wir haben zum Beispiel eine Reise nach Frankreich gemacht, ohne etwas über die Stadt Straßburg zu wissen, in die wir gehen wollten. Wir haben einfach die Flugtickets gekauft, weil sie 20 Euro für Hin- und Rückflug gekostet haben und sind geflogen. Es klingt verrückt, aber es ist eine der besten Reisen, die wir je gemacht haben. Außerdem machten wir lustige Pläne für einen ganzen Tag. Zum Beispiel haben wir einmal Pizza bestellt und ein Picknick gemacht. Wir haben ein Boot gemietet und sind auf den Main gefahren. Wir haben viele Partys geschmissen. Wir haben getanzt und vor allem haben wir unsere Freundschaft genossen. Toll war auch, als meine Freunde und ich uns für den Karneval aus Lobinen verkleidet haben. Ich erinnere mich an viele Anekdoten aus Würzburg und ich vermisse die Stadt sehr, mit all meinen Freunden zusammen zu sein und sie wieder treffen zu können, wenn sich die Situation von Covid-19 verbessert. Ist ein großer Wunsch von mir, denn ein Erasmus-Aufenthalt ist nicht nur die Zeit an einem bestimmten Ort, sondern es sind auch die Menschen, die man kennenlernt, und ich bin sehr glücklich und zufrieden, die Bekanntschaft mit diesen wunderbaren Menschen in Würzburg gemacht haben. Natürlich empfehle ich absolut einen Erasmus-Aufenthalt zu machen und natürlich auch Würzburg zu besuchen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa.
¡Oh, mango!
Pues sí, sí que es una pena, ¿no? Esperamos que os haya gustado. Seguimos en contacto y recordad que estamos con vosotros cada último jueves del mes en Radio La Vide, en el programa alemán Radio Wunderbar. ¡Hasta pronto! Y nos despedimos una vez más con nuestra canción ¡Hallo! ¡Gut! Wir hoffen, dass das neue Programm euch gut gefallen hat. Wir sind in Kontakt. Wir sind den letzten Donnerstag jeden Monats für euch da. Und wir verabschieden uns mit unserem Hallo-Lied. Also bis bald bei Radio La Vide. Radio Wunderbar.